Schon vergeben? Der Heuking Vergaberecht Podcast. Diesmal Mehrfachbeteiligung im Vergabeverfahren.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge unseres Podcasts Schon vergeben. Heute mit mir, Julian Grönig, und meinem Kollegen
Lukas Hünemeyer. Wir wollen einen kurzen Überblick über die Problematik der Doppel- oder auch Mehrfachbeteiligung geben. Und hierzu zunächst die aktuellen Maßstäbe der Rechtsprechung des OLG Düsseldorf, noch nach früherer Rechtsprechung, und des Europäischen Gerichtshofs darstellen und im Anschluss einige Praxiskonstellationen mit Ihnen besprechen und wertvolle Tipps für die Praxis hierzu an die Hand geben. Aber dann wollen wir zunächst einmal klären, was ist denn überhaupt eine Mehrfachbeteiligung, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer sich etwas darunter vorstellen können.
Mehrfachbeteiligung sind Situationen gemeint, in denen ein Unternehmen sich nicht nur als Einzelbieter am Vergabeverfahren beteiligt, sondern auch in verschiedenen anderen erdenklichen Situationen. Das kann zum Beispiel sein, weil ein Unternehmen sich einmal alleine am Vergabeverfahren beteiligt, also alleine ein Angebot abgibt und darüber hinaus noch das Mitglied einer Bietergemeinschaft ist. Das könnte aber auch sein, ein Unternehmen gibt ein einzelnes Angebot ab und es wird darüber hinaus noch von einem anderen Bieter bzw. Bietergemeinschaft als Nachunternehmer eingesetzt. Es gibt aber auch Konstellationen, in denen zum Beispiel zwei Unternehmen, die konzernverbunden sind, also zur gleichen Muttergesellschaft gehören, jeweils ein eigenes Angebot abgeben. Und in all diesen Situationen stellt sich die Frage, sowohl aus Sicht des Auftraggebers als auch aus Sicht des Bieters, wie sind diese Konstellationen zulässig, wie gehen wir damit um, also wie gehe ich als Auftraggeber damit um, aber auch darf ich als Bieter überhaupt in solchen Konstellationen noch ein eigenes Angebot abgeben. Genau, und damit kommen wir schon zur nächsten Frage. Wo könnte denn das vergaberechtliche Problem liegen, Lukas?
Ja, als ganz grobe Richtlinie kann man sich auf jeden Fall immer merken, dass es hier um die Problematik des Geheimwettbewerbs geht. Damit wir einen funktionierenden Wettbewerb haben, was ja eins der großen Ziele des Vergaberechts darstellt, ist nicht zulässig, dass mehrere Bieter Kenntnis von den Angeboten des jeweils anderen Bieters haben. Wir kennen den Gedanken zum Beispiel auch aus dem Kartellrecht. Kartelle sind verboten, Absprache zwischen mehreren Wettbewerbern sind verboten. Und das ist im Prinzip hier derselbe Gedanke. Der Geheimwettbewerb ist Grundvoraussetzung dafür, dass wir einen funktionierenden Wettbewerb haben. Und darauf ist dann eben im Vergabeverfahren großer Wert zu legen. Julian, du kannst vielleicht auch jetzt mal etwas konkreter anknüpfen. Wo befinden wir uns denn hier im Gesetz?
Anknüpfungspunkt für die Mehrfachbeteiligung im Vergabeverfahren ist die Vorschrift des 124 Absatz 1 Nummer 4 GWB im Unterschwellenbereich in Verbindung mit dem Paragraph 31 Absatz 1 UFGO, der Unterschwellenvergabeordnung. Und der besagt, dass öffentliche Auftraggeber unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an dem Vergabeverfahren ausschließen können. Und jetzt kommen wir zu unserer Konstellation. Wenn der Auftraggeber über hinreichende Anhaltspunkte verfügt, dass ein sich beteiligendes Unternehmen Vereinbarungen mit anderen Unternehmen getroffen hat, die eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs verzwecken oder bewirken. Deswegen sieht man schon, dass Konstellationen unzulässig sind, in denen der öffentliche Auftraggeber gerade über hinreichende Anhaltspunkte verfügt, dass ein Verstoß gegen den Geheimwettbewerb vorliegt. Genau das, was Lukas gerade erläutert hat. Also dass das Ziel des Vergabeverfahrens, mehrere Angebote zu erhalten, die im Wettbewerb entstanden sind, dass das beeinträchtigt wird, unter anderem dadurch, dass sich das Unternehmen jeweils Kenntnis von dem Angebotsinhalt eines anderen Unternehmens haben. Nachdem wir uns jetzt einmal das generelle Problem der Mehrfachbeteiligung im Vergabeverfahren und die gesetzliche Anknüpfung vor Augen geführt haben, wollen wir jetzt anhand von zwei aus unserer Sicht wesentlichen Beschlüssen bzw. Urteilen einmal die grobe Rechtsprechungslinie der letzten 20 Jahre nachzeichnen und auch so ein bisschen vielleicht sehen, in welche Richtung sich die Rechtsprechung entwickelt hat. Natürlich, die Urteile bzw. Beschlüsse finden Sie wie immer in den Shownotes, wenn Sie das noch einmal ausführlich nachlesen wollen. Und beginnen wollen wir mit einem Beschluss des OLG Düsseldorf aus dem Jahr 2006.
Und zwar hat das OLG Düsseldorf in seinem damaligen Beschluss noch geurteilt, dass relativ pauschal per se immer zwingend dann auszuschließen ist, wenn wir eine Mehrfachbeteiligung haben. Also du hattest eben schon einleitend ein paar Beispiele genannt. Ich nehme jetzt hier mal das Beispiel, wir haben einen Einzelbieter und dieser Einzelbieter ist gleichzeitig auch an einer Bietergemeinschaft beteiligt. Beide geben ein Angebot ab. dann sind beide zwingend auszuschließen gewesen nach dem OLG-Beschluss aus dem Jahr 2006. Vor allem musste der Auftraggeber keine weiteren Nachforschungen dahingehend anstellen und das kann ich vielleicht schon mal vorwegnehmen, hat sich dann im Laufe der Zeit noch geändert, dazu kommen wir gleich. Ob tatsächlich im Einzelfall auch eine Beeinträchtigung des Geheimwettbewerbs vorlag.
Genau, ich würde noch einmal kurz ein bisschen was zum Sachverhalt sagen, der diesem OLG Düsseldorf-Beschluss aus dem Jahr 2006 zugrunde lag. Und zwar in dem Fall haben zwei Unternehmen, Bieter, jeweils einzelne Angebote abgegeben. Problem war, die Unternehmen waren sehr eng miteinander verbunden und die Angebote der Unternehmen wiesen einige Übereinstimmungen auf. Ein paar Punkte, wie die Unternehmen eng verbunden waren. Bei dem einen Unternehmen handelte es sich einmal um die Kommanditistin des anderen Unternehmens sowie die alleinige Inhaberin der Komplementär GmbH, also so typische GmbH und KKG. Genau, GmbH und KKG Holding-Situation. Zudem war die Geschäftsführerin der Komplementär GmbH auch die Gesellschafterin des anderen Bieters. Die Unternehmen teilten sich darüber hinaus noch Sekretariat und Geschäftsräume. Und die eine Bieterin war zudem oder darüber hinaus auch noch als Nachunternehmerin der einen Bieterin benannt. Also man sieht, es gibt an vielen Punkten sowohl einmal auf der Gesellschaftsebene als auch schon im Vergabeverfahren selbst einige Verknüpfungen. Die Bieter hatten darüber hinaus im Rahmen ihrer Angebote überhaupt keine Stellung zu ihrer Verbundenheit gezogen. Lediglich nach dem Ausschluss der Angebote gab eine Bieterin, das war hier die Antragstellerin in dem Verfahren, an, dass die übereinstimmenden Angebote lediglich dadurch zustande gekommen seien, dass sie als Vorlieferantin der anderen Bieterin ihre Lieferpreise kenne und diese dadurch in ihr Angebot einkalkuliert habe.
Genau, und wie ich eben schon angedeutet habe, diese Stellungnahme wurde dann nicht weiter berücksichtigt und das hat das OLG Düsseldorf auch so durchgewunken. Es oblag nämlich dem Unternehmen, so war damals die Ansicht der herrschenden Rechtsprechung, unaufgefordert selbst zu widerlegen, dass im Einzelfall der Geheimwettbewerb gewahrt ist. Und das wurde hier vor dem Ausschluss eben nicht getan. Dieser Obliegenheit sind die Bieter nicht nachgekommen und deshalb wurde hier der Ausschluss auch abgesegnet. Das OLG Düsseldorf hat damals zur Begründung gesagt, vor dem Hintergrund des Wettbewerbsgrundsatzes, der eben besonders wichtig ist, auch im Vergabeverfahren, muss auch kein gesetzeswidriges Verhalten oder es muss keine Vorschrift konkret vorliegen, gegen die verstoßen wurde, sondern man muss halt immer einfach schauen, ist hier der Geheimwettbewerb beeinträchtigt oder ist er eben nicht beeinträchtigt? Es wurde dann auch nochmal ausführlich Stellung bezogen dazu, warum der Geheimwettbewerb besonders wichtig ist. Ich hatte eben schon angedeutet, dass der Europäische Gerichtshof dann später etwas andere Maßstäbe angelegt hat.
Genau, in der maßgeblichen Seratoni-Entscheidung, also man merkt an der Entscheidung lag ein italienischer Sachverhalt zugrunde oder ein Sachverhalt aus Italien, hat der EuGH entschieden, dass ein automatischer Ausschluss, so wie ihn das OLG Düsseldorf in dem eben dargestellten Beschluss gerade angeordnet hat, ein solcher automatischer Ausschluss ist gemeinschaftsrechtswidrig. Vielmehr besteht in solchen Fällen lediglich eine widerlegbare Vermutung für einen Verstoß gegen den Geheimhaltungs- und Wettbewerbsgrundsatz, wobei dann bei der weiteren Würdigung gerade auch der vergaberechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz und das Verhältnismäßigkeitsprinzip Einfluss in die Entscheidung des öffentlichen Auftraggebers zum eventuellen Ausschluss eines Bieters finden müssen. Und wir werden gleich sehen, im späteren Teil werden wir noch einzelne Konstellationen besprechen. Was ist, welche Konstellationen der Mehrfachbeteiligung sind zulässig und nicht? Welche sind nicht zulässig? Und da werden wir gerade auch sehen, dass diese Grundsätze, die wir jetzt gerade genannt haben aus der Seratoni-Entscheidung, dass die da auch immer einen wesentlichen Einfluss haben darauf, wie die Entscheidung jetzt nach aktueller Rechtsprechung getroffen wird. Lukas, kannst du uns noch einmal ganz kurz sagen, was für ein Sachverhalt der Seratoni-Entscheidung zugrunde lag?
Ja, du hast ja schon gesagt, der Sachverhalt spielte sich damals in Italien ab. Seratoni ist ein italienisches Bauunternehmen. Und das italienische Bauunternehmen war Teil eines festen Konsortiums, also ein Verbund, in dem die Unternehmen beschlossen haben, über längere Zeit zusammenzuarbeiten. Und nach italienischem Recht war es dem Unternehmen per se verboten, mit dem Konsortium ein Angebot abzugeben und gleichzeitig auch als Einzelunternehmen an dem Vergabeverfahren teilzunehmen. Und um diesen obligatorischen Ausschluss, der so im italienischen Recht vorgeschrieben war, ging es in der Serratoni-Entscheidung.
Und der Europäische Gerichtshof hat dann entschieden, dass dieser pauschale Ausschluss bzw. dieses pauschale Verbot gemeinschaftsrechtswidrig ist. Den Bietern müsste nämlich vor dem Ausschluss im Rahmen einer Anhörung Gelegenheit gegeben werden, diese Vermutung zu widerlegen. Die Bieter hätten dabei nachweisen müssen und können, dass die fraglichen Angebote völlig unabhängig voneinander und in Unkenntnis der Kalkulation des jeweils anderen Bieters erstellt wurden. In unserem Fall sind die Hürden, um diese Vermutung widerlegen zu können, wahrscheinlich nur sehr schwer zu widerlegen. In der Praxis dürfte der Bieter wahrscheinlich in den meisten Fällen, gerade bei so einem engen Konsortium, was über mehrere Jahre verbunden ist, beide Angebote kennen und auch maßgeblichen Einfluss auf die Preisgestaltung beider Angebote haben. Aber trotzdem, der pauschale Ausschluss wäre hier unrechtmäßig. Dem Bieter muss mindestens die Möglichkeit gegeben werden, diese Vermutung zu widerlegen. Wie angekündigt, wollen wir uns jetzt im letzten Block dieser Podcast-Folge einmal bestimmten Konstellationen widmen, die aus unserer Sicht in der vergaberechtlichen Praxis uns besonders oft begegnet. Und grundsätzlich sind ja diese Mehrfachbeteiligungskonstellationen erst im Rahmen der Angebotsphase relevant. Also der angesprochene Verstoß gegen den Geheimwettbewerb kann sich oder wird sich in der Regel erst niederschlagen, wenn die Angebote der jeweiligen Bieter in wesentlichen, meist kalkulationsrelevanten Punkten übereinstimmen, sodass dies den Schluss zulässt, dass hier eine wettbewerbswidrige Absprache vorliegt. Für die Phase des Teilnahmewettbewerbs, in einem Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb zum Beispiel oder einem nicht offenen Verfahren, ist grundsätzlich oder stellt sich das Problem grundsätzlich erstmal nicht, weil ja in dieser ersten Phase des vergaberechtlichen Verfahrens erstmal nur die Eignung der Bieter geprüft oder der zu dem Zeitpunkt noch Bewerber geprüft wird, später Bieter. Und das zu dem Zeitpunkt ist ja grundsätzlich noch keine Einflussnahme auf die Angebote der Bieter zu befürchten, einfach weil diese Informationen ja noch gar nicht abgefragt werden. Und aus dem Grund ist grundsätzlich in dieser Phase des Vergabeverfahrens noch kein Verstoß gegen den Grundsatz des Geheimwettbewerbs möglich.
In der Praxis ist es aber trotzdem total wichtig, schon auch im nicht offenen Verfahren und im Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb darauf zu achten, am besten aus Auftraggebersicht Hinweise zu geben an die Bewerber, dass Mehrfachbeteiligungen zu vermeiden sind, welche Folgen sie haben können, dass sie zu einem Ausschluss führen können. Denn sobald dann das Verhandlungsverfahren, die Angebotsphase begonnen hat, ist ja die Katze im Prinzip schon in den Brunnen gefallen, sprichwörtlich. Zum Zeitpunkt des Teilnahmewettbewerbs können sich aber die Bewerber noch in Ruhe überlegen, in welcher Konstellation sie sich denn auf den Auftrag bewerben wollen. Und es ist deshalb auch im Sinne der Auftraggeber schon rechtzeitig gegenzusteuern und Hinweise zu geben in Bezug auf Mehrfachbeteiligung. Ganz wichtiger Praxistipp an der Stelle. Ich komme direkt zu einer nächsten Konstellation, die wir gerne auch mit Ihnen besprechen würden. Und zwar vor dem Hintergrund eines Beschlusses des OLG Düsseldorf wieder. Diesmal aus dem Jahr 2003. Dort ging es um die Konstellation einer Mehrfachbeteiligung eines Unternehmens bei Losvergaben. Und zwar war hier die Besonderheit, dass der Auftraggeber so ausgeschrieben hat, dass sich die Bewerber entweder für eine Gesamtvergabe auf alle Lose gleichzeitig bewerben konnten oder auch auf Einzellose. So, meinte dann das OLG Düsseldorf, würde quasi ein Wettbewerb bestehen zwischen Gesamtunternehmern und Einzelunternehmern, also solchen, die sich auf alle Lose gleichzeitig bewerben und solchen, die sich nur auf einzelne Lose bewerben. Hier hatten wir zusätzlich eine Mehrfachbeteiligung in der Art, dass sich einmal eine Bietergemeinschaft als Gesamtunternehmer beworben hat und ein Unternehmen, was an dieser Bietergemeinschaft beteiligt war, sich gleichzeitig noch auf ein Einzellos beworben hat. Und hier hat nun das OLG Düsseldorf damals angenommen, es könnte schon keine Identität zwischen dem Angebotsinhalt bestehen, weil wir einmal ein Angebot in Bezug auf eine Gesamtleistung haben und einmal ein Angebot nur auf ein Einzellos bestehen würde. Das kann man aber aus unserer Sicht auch durchaus kritisch sehen, denn auch das Einzellos hat ja gegebenenfalls erheblichen Einfluss auf den Wettbewerb, je nachdem, welchen Umfang der Gesamtleistung es auch einnimmt. Also kann man auch hier aus unserer Sicht durchaus im Einzelfall schauen, ob der Geheimwettbewerb jetzt nun beeinträchtigt ist oder ob es tatsächlich eher zu vernachlässigen ist. Gut, dann würde ich jetzt nochmal zu einer weiteren Konstellation überleiten. Da erzählt Julian noch etwas zu Nachunternehmern.
Genau. Es ist eine Konstellation, die uns wahrscheinlich in der Praxis am häufigsten begegnet. Und zwar geht es darum, dass ein Unternehmen, ein Bieter, einmal ein eigenes Angebot abgibt und sich darüber hinaus noch an dem Angebot eines anderen Bieters als Nachunternehmer beteiligt. Und anders als zum Beispiel ein Mitglied einer Bietergemeinschaft nimmt die ganz herrschende Rechtsprechung an, dass man als Nachunternehmer ja immer nur für einen, ich sag mal, partiellen, abgrenzbaren Leistungsbereich eingesetzt wird und deswegen nicht unbedingt Kenntnis hat von sämtlichen kalkulationsrelevanten Tatsachen des Bieters, an deren Angebot man sich als Nachunternehmer beteiligt. Meistens ist das ja eher so, man wird für einen bestimmten Leistungsbereich angefragt als Nachunternehmer, gibt dann selbst für den Leistungsbereich seine Preisindikation ab, aber wird in die weitere Preisgestaltung erstmal nicht mit einbezogen. Und deswegen ist hier auch in dieser Konstellation die herrschende Meinung, dass diese Konstellation, also ein Unternehmen gibt ein eigenes Angebot ab und beteiligt sich als Nachunternehmer an einem weiteren Angebot, grundsätzlich nicht zum Ausschluss der beteiligten Unternehmen führt. Ausnahmen, die hier die öffentliche Auftraggeber auf jeden Fall beachten müssen, beziehungsweise, ich sag mal, Argumente, Punkte, die öffentliche Auftraggeber in diese Entscheidung einbeziehen müssen, sind zum Beispiel, wie groß ist der Leistungsbereich, für den der Nachunternehmer ein Angebot abgibt. Wenn der Leistungsbereich jetzt so groß ist, dass er einen wesentlichen Teil der Hauptleistung darstellt, des eigentlichen Bieters, dann wird natürlich auch die Kenntnis immer größer, von welchen kalkulationsrelevanten Tatsachen er gerade Kenntnis hat. Das kann dann sogar so weit gehen, dass eine sogenannte verdeckte Bietergemeinschaft vorliegt. Das liegt dann vor, wenn der Nachunternehmer tatsächlich einen erheblichen Teil der Hauptleistung selbst erbringt und hierdurch womöglich sogar Einfluss auf die Angebotskalkulation nehmen kann. Wieder ein Praxistipp ist, als öffentlicher Auftraggeber sollte man sich immer das Angebot und gerade den Umfang des Nachunternehmereinsatzes genau angucken und im Zweifel anknüpfend an die genannte EuGH-Entscheidung die beteiligten Unternehmen anhören und das Ergebnis der Anhörung, also die getroffene Entscheidung, dann sorgfältig in einem Vergabevermerk begründen. Als letzte Konstellation wollen wir mit Ihnen noch über die konzernverbundenen oder personell verbundenen Unternehmen sprechen. Da sind grundsätzlich eine Vielzahl von Konstellationen denkbar. Also es könnte sich um zwei Schwesterkonzerne handeln, es könnte sich um zwei Unternehmen handeln, die die gleiche Muttergesellschaft haben.
Ja, und als findiger Jurist, als findige Juristin könnte man sich ja hier dann ganz formal auf den Standpunkt stellen, ja, die beiden Unternehmen sind zwar konzernverbunden, aber die sind ja rechtlich und wirtschaftlich selbstständig und deshalb formal auch separat zu betrachten. Man kann aber hierzu sagen, dass es eher auf die faktische Lage wieder ankommt und man nach den oben bereits dargestellten Grundsätzen wieder am Einzelfall arbeiten kann. Das macht es eigentlich ganz schön angenehm, dass sich diese Grundsätze durchziehen durch sämtliche Konstellationen, die wir jetzt hier hatten. Man kann eigentlich immer ins Gesetz schauen, in den 124 GWB und sich an den Maßstäben der Rechtsprechung, die wir gleich zu Beginn dargestellt haben, abarbeiten. Es besteht keine generelle Pflicht zur Offenlegung erstmal für die Bieter. Das hatte ja noch damals das OLG Düsseldorf angenommen. Aber die Bieter, die nicht sich schon rechtzeitig auf das Problem der Mehrfachbeteiligung einstellen, haben eben das Risiko, später ausgeschlossen zu werden und sollten deshalb am besten schon trotzdem vorauseilend darlegen, warum in ihrem Fall der Geheimwettbewerb nicht beeinträchtigt ist. Zum Beispiel durch die sogenannten Chinese Walls innerhalb eines Konzerns. Der Ausschluss ist dann wieder nicht zwingend, sondern, wie gesagt, nach den allgemeinen Voraussetzungen zu lösen. Julian, du kannst jetzt mit uns vielleicht da nochmal in den 124 GWB eingehen.
Genau, wir wollen jetzt noch einmal kurz über die generellen Rechtsfolgen des Paragraphen 124 sprechen, die für alle Konstellationen gelten, die wir soeben besprochen haben. Bei dem Paragraph 124 Absatz 1 Nummer 4, also die Konstellation, die für uns unser Anknüpfungspunkt ist, ist es wie bei den anderen Tatbeständen des Paragraphen 124, dass dabei handelt es sich um einen sogenannten fakultativen Ausschlussgrund. Der öffentliche Auftraggeber hat also grundsätzlich ein Ermessen, ob er bei Vorliegen der Tatbestandsvoraussetzungen den betreffenden Bieter oder Bewerber vom Vergabeverfahren ausschließt. Im Gegensatz zum Paragraphen 123, dabei handelt es sich um sogenannte zwingende Ausschlussgründe. In unserer Konstellation, also der Konstellation des Paragraphen 124 Absatz 1 Nummer 4 GWB, wird man jedoch in der Regel davon ausgehen können, wenn der Tatbestand vorliegt, also wenn der öffentliche Auftraggeber über hinreichende Anhaltspunkte darüber verfügt, dass eine wettbewerbsbeschränkende Vereinbarung von einem Bieter entweder in dem konkreten Vergabeverfahren oder in einem vergleichbaren früheren Vergabeverfahren getroffen wurde, dann wird dieses Ermessen regelmäßig auf null reduziert sein. Das heißt, der öffentliche Auftraggeber wird dann den betreffenden Bieter vom Vergabeverfahren ausschließen müssen. Nachdem wir uns jetzt mit verschiedenen einzelnen Konstellationen beschäftigt haben, wollen wir einmal wieder zurück zu der Vorschrift des Paragraphen 124 Absatz 1 Nummer 4 GWB, die dann sowohl die Rechtsfolge als auch die Tatbestandsebene regelt. Und das wollen wir nochmal besprechen. Das gilt jetzt wieder für alle Konstellationen, die wir soeben besprochen haben und nicht nur für die konzernverbundenen Unternehmen. Grundsätzlich handelt es sich bei den wettbewerbsbeschränkenden Abreden, das ist ja quasi unser Maßstab bei den Mehrfachbeteiligungen, um einen fakultativen Ausschlussgrund. Das heißt, der öffentliche Auftraggeber hat hier ein Ermessen, ob er den jeweiligen Bieter oder Bewerber vom Vergabeverfahren ausschließt, im Gegensatz zu den zwingenden Ausschlussgründen, die im Paragraph 123 GWB geregelt sind. Bei uns ist es jedoch so, dass anerkannt ist, wenn wir als öffentlicher Auftraggeber hinreichende Anhaltspunkte dafür haben, dass eine wettbewerbsbeschränkende Vereinbarung entweder in Bezug auf das konkrete Vergabeverfahren oder ein früheres Vergabeverfahren vorliegt, das sind genau die Konstellationen, die wir gerade besprochen haben, dann wird dieses Ermessen regelmäßig auf null reduziert sein.
Wir sehen also, auf Rechtsfolgenebene gibt es gar nicht so viel Spielraum für den öffentlichen Auftraggeber, auch wenn es sich um einen fakultativen Ausschlussgrund handelt. Es bestehen aber auf Tatbestandsebene relativ hohe Anforderungen an diese hinreichenden Anhaltspunkte für wettbewerbseinschränkende Abreden. Und zwar hat dazu einmal das OLG Düsseldorf schon Voraussetzungen formuliert, die wie folgt lauten: Also die Tatsachen und Anhaltspunkte für einen solchen Verstoß müssen so konkret und aussagekräftig sein, dass die Verwirklichung eines Kartellverstoßes zwar noch nicht feststeht, jedoch nahezu Gewissheit darüber besteht. Also bei diesem strengen Maßstab hat dann der öffentliche Auftraggeber eher einen Spielraum, sich für oder gegen einen Ausschluss zu entscheiden, als auf Rechtsfolgenebene, nachdem einmal auf Tatbestandsebene diese hinreichenden Anhaltspunkte schon bejaht worden sind.
Danke, Lukas. Das war es auch schon heute mit unserer Podcast-Folge zum Thema der Mehrfachbeteiligung von Bietern bzw. Bewerbern in Vergabeverfahren. Für Lob, Anmerkung, Kritik oder auch weitere Themenvorschläge verweisen wir wie immer auf unsere E-Mail-Adresse schonvergeben@heuking.de. Einen Link zu unserer Homepage und unsere E-Mail-Adresse haben wir Ihnen auch gern wie immer nochmal in den Shownotes aufgeführt. Darüber hinaus finden Sie eine ausführliche Zusammenfassung der Podcast-Folge wie immer in unserem Blogbeitrag. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss auch von meiner Seite und bis zum nächsten Mal.